Freitag, der 28. Juli 23. Es ist Spieltag. Mein Name ist Malte und das hier ist der Funso Fußballport. Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Die zweite Liga öffnet ihre Pforten. Wir stehen vor dem ersten Spieltag der zweiten Bundesliga-Saison 23/24. Mahlzeit zusammen von meiner Seite. Die Warterei ist vorbei. Wir haben es geschafft. Heute Abend geht's wieder los. HSV gegen Schalke 04. Spitzenspiel der zweiten Liga gefühlt am ersten Spieltag direkt mal. Also das ist natürlich auch witzigerweise natürlich auch dasselbe Spitzenspiel zur Eröffnung vor 2 Jahren, außer dass Schalke damals den Gastgeber gab. Aber da wir eben jede Wiederholung haben und natürlich auch die beiden Clubs ja jetzt den Schwerpunkt in der Analyse dieses Previews des Spieltags geben sollen, habe ich mir einen Stargast eingeladen, der mich dabei heute unterstützen soll. Ich rede natürlich, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, von meinem guten Freund Matthias, eingefleischter Schalke-Fan seit gefühlt Hunderten von Jahren, der uns mit seiner Expertise über den Verein hoffentlich einiges mitgeben wird. Wir reden über den FC Schalke 04, über den aktuellen Stand des Clubs, was er für die neue Saison erwartet, was er sich erhofft, ob noch neue Leute kommen, auch nach der Verpflichtung von Timo Baumgartel. Natürlich ein sehr, sehr interessanter Transfer, darüber reden wir definitiv auch. Natürlich auch über das Spiel beim HSV. Da steht natürlich auch einiges an jetzt mit dem ersten Spieltag. Ist natürlich schon, wie gesagt, echt ein Hammerspiel. Wir schauen, was Matthias dazu sagt. Und dann gehen wir auch noch ein bisschen weiter auf den Spieltag ein. Wir haben ja nicht nur ein Spiel, sondern gleich 9 wieder am Stück. Aber auch alle möglichen anderen Themen kommen definitiv bei uns wieder zur Sprache. Ob erste Liga, ein bisschen Transfers, eine international. Wir schauen über alles mal so ein bisschen drüber, schauen, was Matthias sich dazu gedacht hat, was er sich für Gedanken gemacht hat, was er so für Meinungen hat. Ist auch ein meinungsstarker Typ, von daher gibt es da mit Sicherheit auch eine Menge zu diskutieren. Deswegen sollten wir da auch einfach direkt loslegen. Aus unserem professionellen Studio begrüße ich jetzt meinen guten Kumpel Matthias. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir das heute mal hingekriegt haben.
Ja, hallo. Auch von mir. Vielen Dank für deine Einladung hier jetzt direkt bei der, ich sag mal, Fußball-Bundesliga- und zweite Liga-Premierenfolge dabei zu sein. Und ja, ich bin gespannt, welche Themen wir hier heute alle so ein bisschen ausdiskutieren werden, ne?
Ja, ich meine, es gibt natürlich eine ganze Menge, über das wir sprechen können. Gerade bei dir als Schalke-Fan ist da natürlich eine ganze Menge an Inhalt drin. Also wir haben das Spitzenspiel ja quasi heute Abend dann schon anstehen. Ne? Ich denke mal, die Stimmung ist mit Sicherheit dementsprechend relativ gut bei euch.
Ja, bei mir ja noch so ein bisschen Sonderfall, habe ich dir auch schon kurz erzählt, vielleicht für alle Hörer. Ich wäre ja eigentlich auch selber vor Ort gewesen, musste dann aber arbeitsmäßig das ein bisschen cutten und kann es deshalb, ich sag mal, jetzt nur vom Fernseher verfolgen, aber auch da werde ich sicherlich, sicherlich wird der ein oder andere Nachbar um mich rum dann mitbekommen, wie es ums Spiel steht tatsächlich, ne?
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das dann im Zweifel bis hierhin hören kann. Also da ist schon noch eine gewisse Distanz zwischen, aber wer weiß. Also wenn es im Endeffekt bis hierhin kommt, dann weiß ich auf jeden Fall, wie das Spiel ausgegangen ist am Ende. Aber wir wollen noch nicht den Teufel an die Wand malen. Denn bisher, wie gesagt, es sieht ja noch okay aus. Also wenn man sich so die Stimmung anguckt bei euch Königsblauen, sieht ja durchaus nicht verkehrt aus. Ne? Also jetzt am Wochenende vom Schalke-Tag, ich glaube 50.000 knapp Besucher waren da. Beim letzten Testspiel auch nochmal über 30.000. Also das ist ja schon wirklich eine ganze Menge. Also die Stimmung in Königsblau scheint ja wirklich nicht schlecht zu sein.
Nee, also ich glaube, man konnte das auch beobachten. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber auch trotz Abstieg haben wir mitgliedermäßig nochmal zugelegt. Und ich selber war auch auf der Mitgliederversammlung. Da war die Stimmung eigentlich auch durchweg gut. Da war noch so ein bisschen das Thema mit Hauptsponsor. Aber da kommen wir gleich auch nochmal kurz zu. Da gibt es ja jetzt,
Da haben wir auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, da gibt es natürlich etwas sehr, sehr Spannendes zu berichten in unseren Breaking News. Wie bereits in den sozialen Medien kursiert, hat Andreas Ernst, glaube ich, von der WAZ das zuerst berichtet, dass der FC Schalke 04 jetzt mit Veltins den neuen Trikotsponsor, der ja gleichzeitig auch der Namensgeber der Veltins Arena ist, präsentieren konnte. Ja, ich würde mal sagen, fangen wir damit einfach erstmal an. Ne? Meinung dazu, was hältst du davon? Ist natürlich jetzt eine große Sache, relativ kurz vor der Saison das erstmal nochmal zu verkünden.
Absolut. Also kam für mich auch eben doch sehr, sehr überraschend. Ich glaube, heute kam irgendwie nochmal, es wurde viel gemunkelt. Irgendwie Nissan war ja doch relativ weit vorne auch. Ja. Dann gab es ja noch die Kiste mit diesem, Erdgas, Wasser, ich weiß nicht, was ja dann doch nicht so ganz legit war, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Und Veltins finde ich persönlich mega. Also auch noch, das war noch vor meiner Zeit, da war Veltins auch mal Trikotsponsor und da fand ich die Trikots halt immer sehr, sehr geil. Da gibt es so Retro-Trikots mit Veltins und jetzt quasi das auch noch mal aktuell drauf. Und es soll ja wohl auch schon ja beim Spiel jetzt gegen den HSV auch direkt tatsächlich drauf sein. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das dann final aussieht. Und ich kann jetzt schon sagen, alle drei Ausführungen des Trikots werde ich mir dann doch zulegen.
Die werden auf jeden Fall dann im Schrank hängen. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ich habe heute auch noch kurz bei der Social-Media-Recherche habe ich zwischendurch noch ein Bild gesehen. Ich glaube, es war von Rudi Assauer mit seiner damaligen Frau, die ihm irgendwie die Veltins-Kiste dann auch hinterhergetragen hat. Wo ich auch durchaus lachen musste. Das ist ein großartiges Bild gewesen.
Oh ja, die Werbung, wo sie ihm doch die Kiste da ins Schlafzimmer bringt oder irgendwie sowas.
Ja, ne? Ja, ganz genau, richtig. Also das waren definitiv Highlights von daher. Also die Connection ist da auf jeden Fall da, sowohl für die Fans als auch für den Verein.
Definitiv. Also ich glaube, ne, das hatten wir ja vorher auch nochmal thematisiert. Wie gesagt, das trägt jetzt nochmal mit dazu bei, dass die Stimmung, man könnte, glaube ich, nicht mehr Lust auf eine Zweitligasaison haben als Schalke-Fan aktuell tatsächlich. Ne? Also,
Umso besser. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach auch jetzt direkt in den sportlichen Teil des Ganzen und starten da einfach am besten direkt bei der Schalker Mannschaftsaufstellung. Da gibt es ja ein paar Sachen, die relativ klar sind, würde ich sagen, jetzt aus meiner Sicht gesprochen. Ich denke mal, das wirst du genauso sehen. Und ein paar, wo man sagen kann, okay, da schauen wir mal, was da am Ende dann steht. Ne? Also wer da am Ende quasi die Position aufnimmt. Ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach von hinten nach vorne durch. Ist, glaube ich, der einfachste Part des Ganzen. Also von daher, hinten im Kasten, Marius Müller wird ja definitiv starten. Das ist ja wohl unzweifelhaft, nach dem, was ich so gehört habe. Vor allen Dingen auch, was den Verletzungsstand von Ralf Fährmann angeht.
Definitiv. Also Ralle wird es leider nicht rechtzeitig schaffen. Hat sich ja da beim Hertha-Spiel letzte Saison ohne Fremdeinwirkung da diesen Muskelfaserriss zugezogen und hat ja dann gegen Leipzig noch am letzten Spieltag, meine ich, im Tor gestanden. Konnte es leider auch nicht das Bekannte verhindern, aber hat sich ja, glaube ich, jetzt irgendwie auch noch dann irgendwie eine Zahn-OP oder was, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist er nicht fit und dementsprechend starten wir da mit Müller, wo ich mal sehr gespannt bin, wie er das macht. Ist jetzt auch nicht, glaube ich, das einfachste Premierenspiel, ich sag mal zumindest pflichtspielmäßig, deswegen bin ich da sehr gespannt, wie er das macht, aber am Ende des Tages kommt es halt auch auf seine Vorderleute an, ne?
Ja, definitiv. Ich meine, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass er ja auch jetzt relativ lange nicht mehr in Deutschland war ja bei, ich glaube, bei Luzern in der Schweiz, wenn ich mich recht entsinne. Von daher, also sehr, sehr spannend zu beobachten. Die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist, ich meine, man hat dadurch natürlich, wenn Fährmann jetzt zurückkommen sollte, auch vielleicht sogar noch innerhalb der Hinrunde, wer weiß, wie schwer die Verletzung dann letztendlich dann tatsächlich ist. Also letztes Jahr zum Beispiel in der ersten Liga war es ja wirklich auch ein emotionaler Weckruf, der das nochmal gebracht hat, als Fährmann zurückkam. Also ich denke mal, das würdest du unterschreiben wahrscheinlich.
Komplett. Also für mich war auch ja in unserer zurückliegenden Zweitligasaison damals unverständlich, wie man da Martin Freisel ins Tor schmeißen konnte und Fährmann da eigentlich absägen konnte, ohne ihm eigentlich überhaupt in irgendeiner Art und Weise ja einen Vorwurf zu machen. Deshalb, Ralle identifiziert sich, glaube ich, wie kein anderer mit dem Verein. Also wenn der da wieder im Kasten steht und dann vielleicht sogar, man weiß es nicht, ein erstes Heimspiel gegen Lautern oder ähnliches, da brennt die Kurve. Da kann man fest von ausgehen.
Ja, da bin ich hundertprozentig dabei. Ich glaube, die stehen da voll hinter dem und auch hinter der Mannschaft natürlich in dem Fall. Ne? Wenn du so einen emotionalen Leader im Tor direkt hast, das macht natürlich dann schon einiges aus. Gehen wir direkt einfach, genau, du hast die Vorderleute gerade schon angesprochen, jetzt vielleicht nächstes erstmal auf die Außenbahn, also klingt ja relativ sicher, dass Ove ja links starten wird, Brunner wohl wahrscheinlich rechts. Technisch gesehen ist natürlich die Frage, was dann jetzt dahinter passiert. Also es wurde ja auch in der Vorbereitung, zum Beispiel Henning Matriciani wurde auf beiden Außenpositionen getestet, auch Mohr, glaube ich, hat links zumindest immer mal wieder einen Versuch gemacht. Was würdest du sagen, ist das eine gute Position auch jetzt mit den beiden Startverteidigern?
Doch. Also hoffen wir mal, dass der gute Thomas Ovejan da an seine Leistungen aus auch aus der Zweitligasaison so ein bisschen anknüpft. Hat man jetzt zumindest aufblitzen sehen im Testspiel gegen Twente, hat da eine schicke Ecke auf Kenans Kopf geschlagen. War ja in unserer Erstligasaison irgendwie so ein bisschen stark verletzt, hat da kaum Spiele gemacht und wenn er mal gespielt hat, konnte er da irgendwie nicht wirklich mithalten. Deswegen erhoffe ich mir da wieder viel von ihm, also da so die Ovejan-Flanken-Freistöße auf Polter und Terodde, das wäre schon in Liga 2 eine super Sache, dass der Simon seinen Rekord da weiter hochschraubt. An Brunner für mich auch eine Bank, ne? Hat er auch sofort gesagt, dass für ihn nach dem Abschied klar war, yo, ich bleibe auf jeden Fall da. Im Gegensatz zu anderen Beteiligten, die vielleicht die 10 oder 11 getragen haben bei uns, die sich irgendwie zu höheren Berufen gefühlt haben.
Ja, das gibt es ja immer wieder durchaus. Ja,
ja, deshalb, ne, also Brunner, ein cooler Typ, solide Leistung auch in Liga 1. Ja, und ne, muss man dann jetzt halt natürlich schauen, was man mit einem Henning Goat Matriciani macht. Ne, kann natürlich auch Innenverteidigung spielen, hat, ich glaube, ja, in der letzten Saison wie kaum ein Zweiter den FC Schalke verkörpert, in allen Spielen immer alles gegeben, kann ja quasi überall spielen ne? Und deshalb mal schauen, wie er eingebaut wird und Mohr ja, kann auch durchaus hinten links spielen, hatte ich jetzt auch gesehen, hat meiner Meinung nach gut an Tempo zugelegt, wo er gegen Twente gezockt hat, also ich sehe ihn da eigentlich eher offensiv, weil der hat da immer so ein bisschen eher, ich sag mal, notgedrungen ausgeholfen unter Frankie Kramer. Deshalb mal schauen. Also ich denke eher, dass man da wirklich mit Ovejan links, Brunner rechts startet und ja, dann kommen wir auch schon zur Innenverteidigung, ne?
Ja, zumindest noch einen kurzen Punkt, den ich noch machen will. Also die Menge an, auch aus, wieder zurück zu Social Media, die Menge an Gotriciani-Trikots, die ich gesehen habe, das ist unfassbar. Also wenn man sich auf den Schalke-Thread so ein bisschen da mal auf die Reise macht, dann findet man mehr als genug Gotriciani-Jerseys, was ich sehr, sehr, also das sagt natürlich auch einiges über den Typ aus, ne? Also wir haben schon drüber gesprochen, das ist auch so ein klassischer Schalker irgendwie, ne? So ein Arbeiter, einer, der, du siehst den kämpfen und beißen, also der hat einen verbissenen Gesichtsausdruck, weil der in jeden Zweikampf mit 110% reingeht. Das ist halt auch irgendwie das Coole, ne? Solche Leute braucht man dann auch.
Ja, also ne, er wurde ja häufig, oder gerade zum Anfang wurde er belächelt, weil er halt, ich sag mal, jetzt nicht seines Alters entsprechend vielleicht für den einen oder anderen aussieht, aber...
Was er auch nicht tut, das sollte man jetzt auch nicht bestreiten, ne? Also, da muss man auch ehrlich sein.
Ja, ne, muss man ehrlich sein, aber hab sofort gesagt, lass den Jungen in Ruhe, ne? Wenn er gezockt hat, hat er halt wirklich, ja, ich sag mal, sein Herz für den Verein auf den Platz gelassen und das ist am Ende des Tages das, woraus ankommt, wie er jetzt aussieht oder nicht, das ist völlig egal, da muss man dann kein Schönling sein, der beim FC Bayern den Ball von rechts nach links schiebt, deshalb, ich werde mir ja auch ne, die 41 aus Trikot donnern, also werde mir da auch...
Auch mit Goat oder mit dem normalen Namen?
Ich werde bei Matriciani bleiben, ne? Ich bleibe das, aber ja, ist halt einfach ein geiler Typ, also so Momente wie, wo er da im Derby da die Grätsche noch irgendwann kurz vor Schluss, ich weiß nicht, wer es war, Dahoud oder was, der da aufs Tor zuläuft, der ja, schmeißt sich da rein. Das vergisst man halt nicht, ne? Und da werden halt, in solchen Spielen werden dann halt die Typen geboren, ne?
Ja, die Frage ist natürlich, du hast vollkommen recht, wenn wir zur Innenverteidigung kommen, reicht das jetzt quasi für den Standard-Stammplatz, ne? Also das haben wir schon besprochen. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass Kaminski da definitiv auch gesetzt sein wird. Ich glaube, das ist unzweifelhaft. Die Frage ist jetzt natürlich, wir haben schon über ihn kurz gesprochen, Timo Baumgartl jetzt als Neuzugang dabei, ist natürlich auch ein Spieler, der einen gewissen Ruf hat, ne? Durch Bundesliga-Karriere bei VfB, Union, auch bei PSV hat er jetzt nicht wirklich viel gespielt, die haben ihn ja dann quasi mehr oder weniger direkt abgegeben, aber nichtsdestotrotz, das ist jemand, der auch auf Erstliganiveau schon bewiesen hat, dass er quasi diesen Sport auch in der Leistung bringen kann, dementsprechend wird das natürlich dann spannend zu sehen sein, wer im Endeffekt jetzt vor allen Dingen im ersten Spiel startet, weil Baumgartl hatte natürlich jetzt eben nicht die Möglichkeit, sich so lange aufzuwärmen, mit der Mannschaft da reinzukommen. Klar, er hat in Stuttgart, glaube ich, mal mit Kaminski zusammengespielt, aber reicht das jetzt wirklich schon aus deiner Sicht?
Sehr, sehr gute Frage. Also ich denke, da wird der Thomas uns da wohl die Antwort liefern. Aber ja, also die beiden ne, kennen sich aus Stuttgarter Zeiten, aber ich gebe dir da recht, dass ein Baumgartl kann man wirklich schwer beurteilen, wie sehr der jetzt, ich sag mal, tatsächlich schon, ja, ich sag mal, spielfertig ist. Konnte dann jetzt wahrscheinlich eine Einheit vorgestern, gestern mitmachen. Ich glaube, es ist auch noch nicht mal klar, ob er mitfährt. Deshalb, da muss man, ich sag mal, bis kurz vorher schauen. Aber ja, ne, durch Leo Greimels Verletzung jetzt ist man da natürlich ein bisschen auch dünn besetzt, hat aber ehrlicherweise mit Cissé da noch einen in der Hinterhand, den ich, glaube ich, nicht unbedingt so ganz, ja, ich sag mal, vergessen würde. Der wurde ja, letztes Jahr hat man ihm ja so ein bisschen Einstellungsprobleme, ich sag mal, nachgesagt. Ich habe ihn aber im Testspiel gegen Twente gesehen, da ist er auch reingekommen, daneben für besagten Leo Greimel, der verletzt raus musste. Und ich finde, da hat er es mega gemacht, also hat auch den einen oder anderen Vorstoß nach vorne da gewagt und ja, hat hinten auch ein, zweimal gut den Ball weggekratzt. Ich glaube, es ist da halt so diese Sprachbarriere, wie ich dann auch mitbekommen habe. Er kann wohl nicht weiß nicht, ob er jetzt so viel Englisch kann, aber es hieß wohl irgendwie so, dass der Brian Lassme da als Übersetzer fungiert hat, weil er halt nicht alle Anweisungen, ich sag mal, sofort auf Anhieb verstanden hat.
Ah, okay, verstehe.
Deshalb, ne, wenn man da jetzt vielleicht so einen kleinen Dolmetscher drin hat, der ihm dann da von außen immer die Ansagen reinruft, wer weiß, also ich glaube, Thomas Reis ist da auch durchaus zuzutrauen, dass er sagt, yo, ich schmeiß den SCC halt hier rein, ne, und dann muss man halt schauen, ne, kann gut gehen, kann uns aber auch um die Ohren fliegen, also das, ja, schauen wir.
Ich glaube, Thomas Reis hat ja durchaus relativ gut bewiesen, auch in Bochum vorher quasi, mit denen er ja auch aufgestiegen ist, also er hat ja nicht nur dann das erste Erstliga-Jahr mit denen dann geschafft, sondern im Endeffekt, er hat den Aufstieg ja vorher auch mit denen relativ souverän damals klar gemacht, von daher hat bewiesen, er kann zweite Liga, auch mit einer Mannschaft aus dem Pott, dementsprechend, das ist natürlich auch ein gewisser Vorteil, den er da hat an Erfahrung. Aber wir schauen mal, wie es im Endeffekt läuft. Also im Mittelfeld kann man ja sagen, in meinen Augen gibt es da, beziehungsweise es gibt einmal sozusagen die Mittelfeld-Dreiergruppe und die Offensive-Dreiergruppe. Ich denke, das kann man relativ gut festhalten, wo man ja auch dann eine gewisse Flexibilität im Spiel zeigt. Also ich glaube, es wurde auch sowohl mit zwei als auch mit einem Sechser getestet, wobei da relativ schnell sich rauskristallisiert hat, dass, glaube ich, Schallenberg so derjenige ist, der auf jeden Fall auf der Sechs dann dabei sein wird.
Auf jeden Fall, also Schallenberg ja auch ein super cooler Transfer, wie ich fand, also gefühlt war ja die ganze Bundesliga hinter ihm her und er hat sofort gesagt, yo, nach dem Motto, nicht so, ihr könnt mich alle mal, aber ich wechsle hier nach Schalke, weil das ist halt wirklich noch, ja auch wie sich beim Tempelmann rausstellte, wirklich Jungs, die ne, damals das Trikot schon getragen haben und sich jetzt halt einfach sagen, ist mir egal, wer mich hier anfragt, ich möchte doch für meinen Herzensclub spielen, also so ein bisschen Fußballromantik gibt es dann halt doch nochmal zwischendurch vereinzelt und das finde ich halt auch da als Sechser-Abräumer absolut gesetzt, was dann so kommt, ist wahrscheinlich auch relativ variabel, ne? Bringt man jetzt auch einen Seguin vielleicht mit rein oder doch Danny Latza nochmal wieder von Anfang an, der ja eigentlich auch, ich sag mal, bis zu seiner Verletzung dann vor, ja, jetzt sind es jetzt fast 2 Jahre, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube 2 Jahre ungefähr. Genau, ne? Ja.
Gegen Hamburg auch im Eröffnungsspiel sich da ja aufs übelste Gefühl das Knie zerschossen hat und ab da ja eigentlich, ich sag mal so, sich relativ schwer getan hat, wieder an seine alten Leistungen anzuknüpfen. Ja, wird spannend sein, ne? Macht man das mit 2 Sechsen, also Doppel-Sechs oder vielleicht auch einer auf die 8. Wird interessant sein, wie es am Ende des Tages dann aussieht.
Du hast die 8 auf jeden Fall schon angesprochen, da gehen wir dann direkt natürlich als nächstes drauf ein. Also ja, also wie gesagt, wir können beide Varianten nehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben Wissen vom Stand des HSV, dass die Defensive da durchaus angeschlagen ist. Also das kommen wir auch gleich natürlich nochmal bei der Gegnerbesprechung so ein bisschen drauf. Aber da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, offensiv auch anzugreifen. Dementsprechend, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man dann sagt, wir spielen mit 2 Achtern, wir verlagern das ganze Spiel ein bisschen mehr nach vorne, versuchen da dementsprechend auch spielgestaltungstechnisch ein bisschen aktiver zu werden. Und da gibt es ja auch einige Kandidaten. Wer wäre denn da so deine Vorliebe? Gibt es da irgendwen, wo du sagen würdest, den will ich auf jeden Fall offensiv mit drin haben?
Also wenn wir jetzt ne, offensiv sprechen, dann ist da, denke ich mal, schon auf jeden Fall so ein Drechsler, den man da mit nennen muss, der auch, ich finde, wirklich immer, spielt zwischendurch immer so ein bisschen dreckig und man hat immer das Gefühl, wenn er reinkommt, ne, der ist gut auf Temperatur, aber der hat auch einfach einen sehr feinen Fuß, dann ehrlicherweise, ne? Wie er da gegen Bremen in der letzten Saison kurz vor Schluss das Ding da runterpflückt und eiskalt zum 2-1 einschiebt. Also das hätte, glaube ich, auch nicht unbedingt jeder gemacht. Also der Mann kennt halt auch echt die zweite Liga, glaube ich, wie kaum ein anderer. Ne? War auch lange da, kam ja von Köln. Viel spannender, aber tatsächlich noch finde ich dann auch wirklich den Herrn Uedraogo, wenn wir es jetzt, ne,
guter Punkt. Ja, klar.
Wenn wir die Offensive so sehen, da munkelt man ja jetzt auch, dass es vielleicht echt die Chance gibt, dass Thomas Reis ihn da von Anfang an reinwirft und das ist auch wirklich ein Junge, ja 17 Jahre alt, habe ihn auch bei dem einen oder anderen Testspiel gesehen, da kann schon was sehr, sehr Großes bei rumkommen, ehrlicherweise. Ne? Also wenn man den am Ball sieht, wie der da ja, den Ball am Fuß hat und die Gegner aussteigen lässt und dann auch den Ball ne, verteilt, das, wenn der sich nicht noch, wenn da nicht irgendwie, weiß ich nicht, ne, Verletzung oder Ähnliches zwischenkommt, kann das schon, kann das ein Brett werden bei uns auf der 10.
Ja, glaube ich auch, wenn ich mich recht entsinne, jetzt Erfahrung bei der U19 gesammelt, bei der Deutschen, ist das richtig oder vertue ich mich da?
Ja, er war, glaube ich, auch einer der beim, die haben doch den Titel gewonnen, ne? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber haben da auf
bin
jeden
ich jetzt,
Fall...
Da bin ich jetzt überfragt zugegeben, ja. Also U19 ist da nicht so ganz so mein Metier, muss ich ehrlich zugeben.
Hat aber, glaube ich, da auch einen der entscheidenden Elfmeter reingemacht, das meine ich mich zu erinnern, ne? Also deshalb, ja.
Bin gespannt, ob er mit 17 da schon so eine Verantwortung übernehmen kann. Zumal ja, glaube ich, aus meiner Sicht auch noch nicht hundertprozentig klar ist. Ich glaube, Tempelmann zumindest war ja krank am Anfang, als er, glaube ich, ins Training eingestiegen ist. Ich weiß nicht, wie da der Stand ist. Also von daher, vielleicht ist es da besser, auch so eine Mischung zu machen aus den erfahrenen Spielern und jetzt dem Jungen dabei, ne, den einfach mal da reinzuwerfen, mal zu gucken, ob es funktioniert.
Ich denke auch. Also man muss da echt schauen. Ne? Da vertraue ich Thomas Reis zu 100%.
Trainer Reis.
Dass er da halt einfach die richtige Mischung für dieses Spiel findet. Ne? Also ich habe auch vor ein paar Tagen gelesen, dass es heißt, ja, Ausfälle, wird Schalke defensiv jetzt spielen gegen Hamburg, aber hoffe ich persönlich halt mal nicht, weil ne, es ist halt eigentlich nicht so der Fußball, den man dann da vielleicht jetzt so, ich sag mal, spielen will. Klar, ne, mit defensiven Fußball kannst du auch die Ergebnisse erzielen, aber ich glaube, gerade in so einem Spiel wie gegen Hamburg, ne, erster Spieltag, da willst du dich dann nicht hinten reinstellen und mit Mann und Maus das Tor verteidigen, sondern willst halt auch ne, den Möglichkeiten nach so ein bisschen, ich sag mal, im Rahmen der Möglichkeiten beim FC Schalke Hurra-Fußball spielen. Und da ist, denke ich mal, die Mischung aus so einem ne, Drechsler, der ein gestandener Erst-Zweitligaspieler definitiv ist, und zum ne, vielleicht zum Uldra Ogo oder dann gegebenenfalls auch einem Tempelmann, glaube ich, dann einfach eine gute Mischung aus ne, neu und alt.
Ja, da bin ich definitiv dabei. Also ich war ja auch der Ansicht, dass zum Beispiel auch ein Drechsler mit Sicherheit einer ist, der auch den Jungen dann durchaus was zeigen kann, ne, im offensiven Mittelfeld. Also dann nimmst du durchaus einen Spieler, der charakterlich genau der richtige Typ ist, der ehrgeizig ist, der auch sich in jeden Zweikampf wirft, in jeden Ball und versucht da was draus zu machen und machst da dann natürlich auch einem jungen Spieler auch ein bisschen mit Feuer, ne? Also dass du sagst, okay, komm, wir ziehen das zusammen durch, wir sind eine Mannschaft, wir sind hier für die Schalker. Von daher, glaube ich, ist das eine gute Idee. Springen wir einen Schritt weiter zur Außenbahn, beziehungsweise allgemein zum, ich glaube mal, zum Sturmbereich, wenn du so willst. Und da scheint es ja auch relativ eingespielt und relativ klar zu sein, zumindest auf den meisten Positionen, wie es aussieht. Zumindest wenn man die Vorbereitung so sieht, scheinen sich zumindest im Zentrum, ganz klar Terodde jetzt auch als Kapitän natürlich, also ich glaube, das ist keine Frage, ne? Das ist ja auch, klar, man hat mit Polter einen guten Ersatz, aber da war ja durchaus die Frage, okay, gibt es da eine Möglichkeit, dass man sagen kann, vielleicht geht sogar beide irgendwie oder kann man ihn nebeneinander stellen, aber ich glaube, Terodde ist da relativ klar die Nummer 1 im Sturm.
Ich glaube, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche.
Ja, guter Punkt.
Dass der Mann da, ich sag mal, ne, ist er fit, wird er auf jeden Fall von Anfang an spielen, weil man muss sich natürlich die Frage stellen, gut, ne, mit seinem Alter jetzt, wie viele Spiele kann er dann irgendwie über, ne, über die vollen 90 Minuten machen, weil auch zweite Liga ist körperlich intensiv. Aber wenn er in Liga 1 gezockt hat, das war, ne, gut, gegebenenfalls Mitte der Saison nicht immer der Fall. Dann hat man mal auf ihn verzichtet, hat frei reingeschmissen. Aber immer, wenn er reinkam, hat er, finde ich, trotzdem noch verhältnismäßig auch für sein Alter eine unglaubliche Dynamik mit reingebracht. Ne? Auch Antritt beim Anlaufen und so. Und einfach die Intensität, die er dann da mitgebracht hat. Erinnere mich an das Spiel gegen Frankfurt, wo er dann halt irgendwie ärgerlicherweise wegen zu viel Feuer, ich glaube, die 5. Gelbe gekriegt hat und dann im Folgespiel halt leider nicht dabei war. Aber ja, das gehört halt einfach dazu, ne? Und ich glaube, der wird auch in Liga 2 sehr, sehr, sehr viel Spaß machen und seinen Rekord, ich sag mal, versuchen, weiter hochzuschrauben, ne?
Ja, Rekordschütze der 2 in Bundesliga, Simon Terodde, darf man nicht vergessen, das stimmt. Interessant finde ich natürlich auch, dass ja zwischenzeitlich auch am Ende der Saison im Raum stand, dass er seine Karriere möglicherweise beenden oder zumindest irgendwo in einem kleineren Rahmen ausklingen lassen würde. Nur, also jetzt in einem kurzen Interview vom Kicker, glaube ich, wenn nicht sogar heute tatsächlich, hat er nochmal betont, dass das im Grunde seine Idee gewesen wäre, wenn der FC Schalke drin geblieben wäre. Also das war ja schon, die Aussage war quasi, okay, wir haben unser Ziel erreicht, ich habe meine Aufgabe sozusagen erledigt und jetzt ist er so ein bisschen der Unvollendete. Jetzt will er wieder zurück, jetzt will er die Mannschaft wieder anführen und sagen, weißt du was, wir müssen wieder in die erste Liga. Erst dann kann ich sozusagen auch in Ruhe gehen, wenn ich so will. Ne?
Ja, ich glaube, das trifft es auch echt ganz gut. Also erinnere mich auch noch, wie ich ja das Saisonfinale von, ich sag mal, der Türkei verfolgen musste. Und dann so halt zu sehen, dass man weiß, ne, Spieler wie Terodde vorneweg, Kraus, die wird man nie wieder oder zumindest in naher Zukunft jetzt nicht mehr unbedingt für den FC Schalke auf dem Feld sehen und dass der dann quasi, ich weiß nicht, wie viele Tage es war, ja, ein paar Tage später auf einmal hieß, Terodde bleibt, ne, Anschlussvertrag, so und so. Ey, da bin ich morgens erstmal aus allen Wolken gefallen. Das war so ein Hirngespinst, was man dann am Tag des Abstieges, ne, mit dem einen oder anderen Kollegen geführt hat, wo man gesagt hat, boah, ganz ehrlich, wenn der jetzt nochmal sagt, so Jungs, ich hänge nochmal dran, wir packen das nochmal zusammen an und so, dann, ne, hätte man da schon auch sagen können, jo, ne, das wird wieder was. Und als es dann wirklich, ich sag mal, Wirklichkeit geworden ist, das war schon, hat man so das erste Mal gesagt, so, jetzt könnte eigentlich morgen zweite Liga schon wieder losgehen. Ich habe schon wieder direkt Bock. Und das ist ähnlich wie mit so einem, ja, es ist jetzt vielleicht nicht zu 100% vergleichbar wie so ein Schallenberg oder Tempelmann, aber das sind halt einfach noch so Typen, da merkt man wirklich, ja, Verein und Fans liegt dem sowas von am Herzen, dass er da halt gesagt hat, pass auf, ich hätte eigentlich gesagt, ich mache hier jetzt einen Cut und gehe, keine Ahnung, ne, zu seinem Heimatverein nochmal, aber er hat halt einfach gesagt, ich möchte es hier nochmal gemeinsam anpacken und ne, traue mir das auch zu, hier auch nochmal voranzugehen und vielleicht den einen oder anderen Jungen nochmal mit anzuleiten und dieses, ich sag mal, Projekt dann direkt der Wiederaufstieg dann auch anzugehen.
Wenn wir uns dann nochmal die Außenbahnen kurz anschauen wollen, ich meine, also Karaman scheint ja wohl relativ festgesetzt zu sein, hat auch in der Vorbereitung mehrfach als Torschütze überzeugt, von daher, da glaube ich, brauchen wir keinen Zweifel drüber aufkommen lassen. Moore momentan für den Moment links, Lassme ist aber auch durchaus jemand, der als Alternativkandidat da zur Verfügung steht. Aber vielleicht nochmal allgemein gefragt, jetzt auch nicht nur auf den Sturm bezogen, sondern ganz generell, gibt es denn noch so, auch was die Gerüchteküche angeht, irgendwelche Veränderungen, wo du sagen würdest, da habe ich Interesse dran, das wäre vielleicht ein Typ, der den FC oder Schalke dann noch gut ergänzen könnte, also momentan, ich glaube, so die wahrscheinlichsten Gerüchte, die ich gehört habe, sind ja einmal eine eventuelle Rückkehr von Tim Skarke, das wäre das eine, und zum anderen, glaube ich, irgendwie Nico Gieselmann stand letztens noch im Raum von Union Berlin. Das fand ich auch noch ganz interessant tatsächlich, weil da war bisher ja auch noch nichts und dann auf einmal kam das so ein bisschen aus dem Nichts, weil der momentan noch einen Verein sucht.
Ja, wobei ich mich da, glaube ich, auch recht entsinne, das hatte ich auch vor ein paar Tagen gesehen, Gieselmann, aber ich glaube, ein oder zwei Tage später dann war es sofort, Gieselmann wechselt nicht zu Schalke, kann sich aber auch wiederum geändert haben, aber eigentlich, sage ich mal, wenn man sich die Namen halt so anschaut, die du gerade erwähnt hast, ist man da, ich sag mal, verhältnismäßig gut aufgestellt. Klar, so ein Skarke würde da, glaube ich, die Breite halt echt nochmal so ein bisschen vorantreiben, weil er halt auch, ne, kennt Schalke aus der letzten Saison, auch wenn er da jetzt nicht immer Glanzleistungen gebracht hat. Tor gegen Hertha war natürlich sehr, sehr geil.
Ich wollte sagen, er war Kandidat für das Tor des Monats, wenn ich mich entsinne. Oder hat er sogar gewonnen? Ich erinnere mich nicht. Aber er war auf jeden Fall unter den Kandidaten. Also das Tor bleibt einem im Sinn.
Definitiv. Ja. Vor allem, weil es halt ein sehr denkwürdiges Spiel war, wo wir da
Richtig.
Ne? Also das bleibt sowieso im Kopf, dieses Spiel. Aber ja, also so ein Skarke wäre, glaube ich, schon echt noch ein cooler Transfer. Und hat auch, ehrlicherweise, glaube ich, jetzt hat ja Union auch noch den hätten ja einen Hollerbach geholt, der ja nicht wechseln wollte nach Köln. Und dementsprechend, glaube ich, ist da halt einfach für Skarke jetzt gerade nicht mehr Platz in Union oder bei Union. Und dementsprechend wäre er bei uns, glaube ich, nicht so schlecht aufgehoben.
Ja, da würde ich dir durchaus recht geben. Finde ich auch noch eine gute Alternative. Aber muss man dann im Endeffekt natürlich schauen, was da draus wird. Wir wollen aber natürlich auch einen Blick auf den Gegner werfen. Ne? Also ich meine, wir haben, glaube ich, jetzt relativ gut...
Eigentlich wollen wir das nicht.
Wollen wir das nicht? Ja, okay, wir können auch noch zwei Stunden über den FC Schalke reden. Das wäre dir wahrscheinlich lieber.
Ja,
aber müssen wir noch ein paar andere Sachen auch noch behandeln. Vielleicht erstmal gehen wir mal allgemein ein bisschen durch. Die Statistik, witzigerweise, fand ich, das ist auch wieder so, ne, da guckt man sich die Zahlen mal so an und denkt sich, oh, okay, da kann man vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Die ewige Bilanz zwischen Schalke und dem HSV in Bundesliga, Zweitliga und wahrscheinlich auch DFB-Pokal: 39 Siege für den HSV, 25 Unentschieden und 40 Siege für den FC Schalke. Bei der Menge an Spielen, die man gegeneinander gespielt hat, ist das so eng. Das finde ich immer noch sehr, sehr faszinierend, oder? Also ich meine, da ist eine Riesengeschichte von den beiden Vereinen, deswegen sind die Zahlen da relativ groß. Aber dass das so nah beieinander ist, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet.
Ich ehrlicherweise auch nicht. Also, wie du das jetzt gerade sagst, wenn man es auch nochmal so schwarz auf weiß sieht, könnte eigentlich nicht enger sein, ne? Also 39-40, 25 Unentschieden. Jetzt haben, ich sag mal, gerade die letzten Duelle vor zwei Jahren ist dann eher so ein bisschen, ich sag mal, ne, pro HSV, ne, das Auftaktspiel haben wir 1-3 verloren damals und das, ich sag mal, ne, Rückrundenspiel in Hamburg, dann haben wir in Anführungszeichen nur 1:1 gespielt. Ich glaube, wir haben in dem Spiel gefühlt so viele Torschüsse abgegeben wie gefühlt kein anderer Zweitligist in der Zweitligasaison und haben es dann nur, hat der liebe Ko Itakura es dann kurz vor Schluss irgendwann geschafft, da den Ausgleich zu drücken.
Ja, genau. Ich glaube, irgendwie 87. Minute oder so.
Ja. Irgendwie sowas. Und deshalb, also es könnte halt nicht enger sein, ehrlicherweise. Ne? Und ich will es jetzt auch noch nicht heraufbeschwören, aber es würde wieder so zum FC Schalke passen, wenn ich das auch so aus Statistiken kenne, wenn es das gegen Dortmund gibt oder so, dass das dann jetzt nach dem Spiel irgendwie 40-40 steht oder sowas, auch wenn ich es mir nicht wünsche, aber es würde leider wieder ins Konstrukt passen manchmal, ne? Aber
ja, wir wollen wir jetzt nicht zu negativ
sein. Wir malen den Teufel mal nicht an die Wand.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja durchaus noch ein paar Punkte zu machen, ne, bevor sowas geht. Unter anderem haben wir gerade schon angedeutet, der HSV geht mit einer sehr, sehr ledierten Defensive in dieses Spiel. Also du hast es mit Sicherheit die Tage auch schon gelesen, teilweise aus Trainings und auch aus Vorverletzungen. Also selbst, also Neuzugang, jetzt muss ich gucken, muss ich mich erstmal bemühen, Dennis Hatzikadunic, definitiv nicht dabei. Das hat er sich gestern noch herauskristallisiert, dass der definitiv nicht beim Spiel dabei sein kann. Dazu Mikkel Brentschis, Muheim, Schonlau und Suhonen, alles Spieler, die der Defensive da komplett fehlen. Ich glaube, jetzt wurde Stefan Ambrosius zunächst erstmal als Innenverteidiger aufgestellt oder wird voraussichtlich spielen, der eigentlich ein Kandidat war für eine Aussortierung. Also letztes Jahr wurde der zum KSC verliehen und hat da dann im Endeffekt die Saison verbracht, aber eigentlich sollte der, glaube ich, gar nicht mehr beim HSV sein. Stimmt dich das jetzt dann? Eigentlich müsste dich das doch optimistisch stimmen, so vom Gedanken her, was den Sturm angeht zumindest.
Ja, aber ich kenne ja meinen FC Schalke, ne? Also klar sieht das auf dem Papier erstmal so aus, da fällt gefühlt die ganze Innenverteidigung aus, aber man muss es dann natürlich auch so sehen, die Jungs, die dann jetzt tatsächlich da in der Innenverteidigung zocken, das ist für die halt auch, ne, du hast es angesprochen, ne, da spielt jetzt jemand, der wäre eigentlich aussortiert worden, wenn der da eine gute Leistung zeigt und ne, die anderen weiterhin nicht fit werden und der auch im Training weiter dann performt, kann er sich da, ich sag mal, einen Stammplatz erarbeiten, ne? Und dementsprechend sollte man da sich nicht drauf ausruhen, dass man sagt, so, yo, ne, da fällt die ganze Innenverteidigung oder die halbe Innenverteidigung aus. Die Jungs, die spielen, egal welche Position sie vielleicht vorher bekleidet haben, die werden auch heiß wie Frittenfett sein. Dementsprechend darf man sich da, wie gesagt, nicht drauf ausruhen.
Ja, vor allen Dingen im ersten Spiel, ne? Das ist halt auch immer so der Punkt, der Eröffnungsspiel, alle haben Bock, ne? Also, du hast schon angesprochen, das Stadion wird ausverkauft sein, auf beiden Seiten werden blau-weiße Trikots zu sehen sein, die mit Sicherheit da Vollgas geben. Also auf den Tribünen die Stimmung wird mega sein. Also das ist ja auch der Punkt an diesem allerersten Spiel, dass einfach, du hast wahrscheinlich die Vereine mit den meisten Fans in der zweiten Liga, aber auch mit denen, die dementsprechend dann am meisten abgehen. Also Schalke ist ja auch eine Mannschaft, die werden mit Sicherheit auch in der Zweitliga wieder einen Saisonschnitt von 50.000, 60.000 Leuten im Stadion haben. Also davon kannst du mal ausgehen.
Minimum.
Ja, also, Minimum. Wer weiß, wer noch draußen steht, das kommt auch noch dazu.
Richtig? Ne, also ich glaube, wir haben ja innerhalb kürzester Zeit, die 40.000 Dauerkarten sind ja weg. Ich glaube, 1,5 sind frei geworden. Die sind dann innerhalb von einem Tag, gefühlt waren die weg. Ich nebenbei konnte eine dritte ergattern.
Glückwunsch dazu.
Vielen Dank für meine Freundin. Ich hatte Gott sei Dank ja seit letztem Jahr das Vergnügen, dann auch schon eine zu haben. Aber mit HSV, die hatten ja, glaube ich, letztes Jahr, sogar landesübergreifend international gesehen auch einen Top-Schnitt, haben da, ich glaube, einige Erstligisten zuschauerschnittmäßig in die Tasche gesteckt. Also wenn man sich dann auch das Spiel gegen Hertha anschaut, aber selbst ich habe ich mir auch im Fernsehen angeschaut und mir gedacht, boah, Stimmung krank. Also ich denke, da wird wirklich die Hütte von beiden Seiten aus brennen. Also hat die DFL schon clever gemacht, ne, dass man dieses Spiel als Eröffnungsspiel genommen hat, weil ich glaube, ja, jetzt irgendwie, Fall, weiß ich nicht, Elversberg gegen, ohne da jetzt despektierlich zu wirken, ne, aber ich denke, man kann nachvollziehen, ne, wenn man da jetzt, ich sag mal, andere Teams hingestellt hätte, das wäre, glaube ich, nicht so ein Magnet gewesen, also auch Fernsehgelder, ne, da hat Schalke ja auch in der letzten Saison die ganzen anderen Dosenclubs da oben in die Tasche gesteckt, was das angeht. Ne? Also das ist ja auch noch so ein Thema, ich glaube, das werden wir jetzt nicht aufgreifen, aber was man durchaus mal diskutieren kann, so die Verteilung der Fernsehgelder, die ja irgendwie immer nur sich am Tabellenplatz orientiert und so ein bisschen die Erfolge der letzten Jahre widerspiegelt, aber eigentlich gar nicht richtig berücksichtigt, wer dann wo eingeschaltet hat. Aber
ich glaube, da könnte man wahrscheinlich auch Dutzende von Essays drüber schreiben oder nochmal Stunden drüber
diskutieren. Das machen wir hier jetzt nicht auf.
Ja, ich wollte gerade sagen, also da würden wir noch in Teufels Küche geraten. Aber nichtsdestotrotz, du hast natürlich recht. Also die zweite Liga, ich habe die Tage noch irgendwie die Statistik gelesen, dass letztes Jahr, ich glaube, die zweite Liga, was den reinen Zuschauerschnitt angeht, wäre irgendwie die sechstgrößte Liga Europas gewesen. Also nach der Bundesliga, La Liga, der Premier League, Serie A und ich glaube Ligue 1 in Frankreich, hatte die zweite Liga in Deutschland den höchsten Zuschauerschnitt. Also da kommt die niederländische Liga, die türkische Liga, die kommen da alle nicht dran. Und das sagt ja auch eine Menge über die beste zweite Liga der Welt aus. Da wollen wir auch ganz ehrlich sein, ne?
Absolut. Also ich habe wirklich nicht gerade wenige in den letzten Tagen gesehen, die wirklich gesagt haben, so zweite Liga toppt so ein bisschen Liga 1. Also ne, ich meine jetzt nicht nur, weil Schalke wieder runtergegangen ist, sondern auch so generell, wenn man sich halt den Spielplan einfach anschaut. Da gehen wir gleich auch nochmal ein bisschen drauf ein, aber die Partien sind halt einfach geiler, so, ne? Ja, also irgendwie so ein Freitagsabendspiel auch jetzt, ne, steht ja an hier, Fortuna gegen Hertha, so, liest dich geiler als Hoffenheim gegen
Augsburg.
Ja, Hoffenheim gegen Leipzig, ne? Also deshalb, das.
Wie kommst du auf das Beispiel? Das könnte man jetzt irgendwie wieder was reininterpretieren.
Ich hätte auch Wolfsburg sagen können. Das wäre wahrscheinlich selber rausgekommen, ne? Also es sind natürlich Vereine, die ihre Daseinsberechtigung haben, aber die jetzt halt nicht die Massen in Bewegung setzen, ne?
Ja, deshalb, das mag wohl sein, das stimmt. Gehen wir noch mal ein bisschen näher auf den HSV ein. Genau, wie gesagt, wir haben die ledierte Verteidigung schon angesprochen. Allerdings auch in der Offensive fehlt natürlich ein Schlüsselspieler mit Ludovit Reis, der ja auch durchaus eventuelle Angebote aus dem Bundesliga-Bereich hatte, aber eben auch ein Spieler ist, der ein Spiel teilweise auch alleine entscheiden kann. Das ist natürlich auch jetzt für euch als Königsblauer ein riesiger Vorteil, dass da einfach quasi der Mittelfeldmotor in der Offensive einfach komplett wegfällt, ne?
Ist schon nicht verkehrt, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Und auch wenn du sagst, ne, einer der Gründe, warum der HSV nicht da ist, ne, nicht aufgestiegen ist, auch ein Sonny Kittel. Ne,
Thema.
Malte nicht unbedingt der größte Sonny Kittel-Sympathisant. Ich finde, der hat da schon, glaube ich, ne, gut ein gutes Bild abgegeben und auch. Gut, da streiten sich jetzt ein bisschen die Geister, aber Reis nicht dabei ist schon auch nicht verkehrt. Deshalb, aber auch da, ne, da wird der HSV sicherlich den einen oder anderen im Kader haben, der dieses Loch vielleicht nicht 1:1, ich sag mal, stopft, aber schon auch wieder einer da sein wird, ähnlich wie bei der Innenverteidigung. Mhm. Der da spielt, der wird Bock haben und unter Umständen auch über sich hinauswachsen, ne? Also das.
Jetzt zumal wir auch im Grunde ja auch eigentlich von vornherein klar gemacht haben, dass die Schlüsselduelle in dem Spiel ja eigentlich auf der Schalker Defensivseite stattfinden werden.
Höchstwahrscheinlich, ne? Also es wird, denke ich mal, man muss halt schauen, wie man echt so ein Glatzel dann aus dem Spiel nehmen kann. Ne, also das ist ja auch, ich glaube, ist der letzte Saison Torschützenkönig geworden?
Ich glaube nur Kleindienst und der spielt das erste Liga. Also
ja gut, ne, Kleindienst bei Heidenheim hat er, glaube ich, auch viel kurz und klein geschossen. Bei Glatzel, wenn man den so sieht, ist halt auch, der könnte auch erste Liga zocken, muss man sagen, und wird wahrscheinlich zweistellig knipsen, wenn er bei einem, vernünftigen Verein.
Das ist das Witzige, ne? Weil du hast halt wieder dieses Ding mit der klassischen Nummer 9, die in der Bundesliga ja fast nicht mehr existiert. Mhm. Und in der zweiten Liga hast du einen Glatzel, dann hast du jetzt einen Kleindienst gehabt, der jetzt aufgestiegen ist. Davor das Jahr war es ein Füllkrug. Also vielleicht sollten wir uns die Nationalspieler da doch aus der zweiten Liga suchen, was den Sturm angeht.
Ja, ich glaube, da ist gerade die Spanne nicht so, so groß zwischen. Ne? Wenn man
ja, aber dann wäre es ja wieder mit Leistungsprinzip, ne? Aber da kommen wir ja gleich nochmal
zu. Ich wollte gerade sagen, da kommen wir gleich nochmal zu, das stimmt.
Gehen wir nochmal natürlich dann jetzt abschließend für das Spiel auch nochmal ein kleines bisschen dann. Ich muss dich fragen, gibt es eine Prognose? Was würdest du sagen, wie geht das Spiel am Ende aus? Hast du da einen Favoriten? Hast du da was, was dich antreibt, wo du sagen würdest, okay, ich glaube, wir schaffen das, ich glaube, das wird schwer. Gib mir einen Tipp, gib mir ein Ergebnis, wo du sagen würdest, das halte ich für realistisch.
Boah, sehr, sehr, sehr schwierig. Also, ich bin auch im Tippen immer, muss ich sagen, nicht so gut, weil ich gefühlt aus Prinzip in Tipprunden immer für Schalke tippe, was in den letzten, Jahren jetzt nicht immer unbedingt von Erfolg gekrönt war. Aber puh, also klar, ne, wenn ich mich jetzt auf ein Ergebnis festnageln würde, würde ich sagen, irgendwie so, weiß ich nicht, ne, so ein 2-0, 2-1 oder vielleicht auch ein dreckiges 1-0, wobei ich das ehrlicherweise nicht glaube, weil, wie gesagt, ne, HSV wird da schon allein stimmungsmäßig, also ich glaube nicht, dass wir zu Null spielen werden, würde mich ehrlicherweise schon stark wundern, weil, wie gesagt, HSV
stark
zu Hause.
Offensive, ja,
definitiv, ne, mit Glatzel und auch hier Dompe, Jatta und wie sie da alle heißen, also das wird schon hinten gut Feuer geben. Ich würde mich, klar, ne, freuen, wenn man zu Beginn direkt ein positives Zeichen setzt und, ne, man weiß ich nicht, ne, gewinnt. Allerdings haben wir ja auch vor 2 Jahren dann gesehen, wenn man das Auftaktspiel gegen den HSV verliert, heißt das dann nicht per se, dass die Saison nichts wird, ne? Weil in der Saison sind wir dann auch aufgestiegen. Aber klar, tendenziell würde ich mich über ein Erfolgserlebnis freuen. Ich würde auch einen Unentschieden nehmen, wenn man halt am Ende des Tages sagt, jo, da waren schon gute Ansätze bei, aber HSV hat halt auch gut mitgehalten. Dann würde ich mich auch mit einem Unentschieden zufrieden geben. Ich finde, immer nach einem Spiel kann man dann da, ich sag mal, noch ein bisschen besser über das Ergebnis philosophieren.
Ja, war tatsächlich auch mein Gedanke. Also ich würde mich über so ein fanfreundliches 2-2 würde ich mich durchaus also freuen. Ich denke, wahrscheinlich wird es am Ende realistischerweise eher ein 1-1. Aber ich denke, also ich will mal 2-2 tippen, weil das einfach, ne, wenn man vor allem dann heute Abend dann da sitzen und haben 4 Tore immerhin, ein bisschen Aktion, vielleicht ein Platzverweis dabei, da würde ich mich definitiv drüber freuen. Vielleicht noch ganz kurz als letzte Frage und dann gehen wir noch ein bisschen auf den Rest der zweiten Liga ein. Wir wollen ja auch nochmal die anderen Vereine zumindest so ein bisschen nehmen. Wir haben jetzt, glaube ich, lange genug über den FC Schalke gesprochen.
Ein bisschen.
Aus deiner Sicht. Aus deiner Sicht vielleicht noch nicht, aber mal gucken wir mal. Wo landet der FC Schalke am Ende der Saison?
Puh. Ja, also ich würde mir natürlich von Herzen wünschen, dass es da direkt wieder hochgeht. Und ich glaube, dieses Mal ist man da auch, bei vielen Buchmachern haushoher Favorit, was den Aufstieg oder den Wiederaufstieg wieder angeht. Aber am Ende des Tages sind es halt echt 34 Spiele, die man da absolvieren muss. Und vor 2 Jahren hat man uns dann auch nach der Heimniederlage gegen Rostock auch abgeschrieben. Dann kam Mike Büstens und wir haben aus 8 Spielen 7 gewonnen. So knapp muss man es meiner Meinung nach in diesem Jahr dann nicht unbedingt machen. Aber ich denke, wenn ne, die Einstellung ähnlich ist oder ne, annähernd an das rankommt, was man da jetzt in der Rückrunde der Bundesliga projizieren kann, auch wenn man dasselbe Spielermaterial nicht mehr unbedingt zur Verfügung hat. Aber ne, der Support von den Rängen bei Heimspielen und auch bei Auswärtsspielen, ich habe da jetzt schon ein paar angefragt, kann sie gefühlt knicken, weil die Auslastung, weiß ich nicht, 1000%-fach höher ist. Also die Hütte wird immer von unserer Seite aus brennen, also der Support von den Rängen wird immer da sein und wenn man das dann einigermaßen, ne, die Spieler das so ein bisschen, die jetzt neu dazugekommen sind, das verstehen, dann denke ich, hat man eigentlich alles so von außen und drumherum, ich sag mal, gemacht, was man tun kann, um das Ding positiv zu gestalten, wo man dann am Ende des Tages nach 34 Spieltagen liegt. Schwierig.
Gib mir einen Platz.
Ja, Platz. Ich würde mich über ne, so 1-2 wäre schon sehr, sehr cool. Aber ja, ne, du hast halt auch, Konkurrenz ist da, ne? Mit St. Pauli, die haben eine kranke Rückrunde gespielt. Fortuna darf man nicht vergessen. Hertha hast du noch. Also da sind auch schon Hamburg, ne? Du hast andere Teams im Topf, die da auch durchaus oben mitmischen können. Deshalb wird sich zeigen, ne? Vielleicht auch Paderborn mit Max Kruse, man weiß es nicht. Ne? Wir werden es sehen.
Das wäre feierlich, wenn Max Kruse das jetzt irgendwie schafft, da noch eine Rolle zu spielen um den Aufstieg. Das wäre wirklich großartig. Also das wäre großes Kino für die zweite Liga.
Definitiv.
Aber ich denke mal, du hast wahrscheinlich die Prognose. Also bei mir, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Schalke der große Aufstiegsfavorit ist. Ich glaube, die Rolle haben sie sich auch durch den wirklich auch bundesligareifen Kader einfach dann auch verdient, durch den Support, du hast es gerade angesprochen. Das war wirklich, in meinen Augen war das die perfekte Antwort aus dem Medientraining der Trainer, so wo man gerade wirklich sagen kann, okay, die Pressekonferenz ist da, ja, wir haben den Support der Fans, also das passte dann mir schon ganz gut. Von daher würde ich sagen, machen wir eben schnell eine kurze Pause und gehen dann einfach direkt weiter auf den Spieltag ein.
Wenn ihr auch mal Lust habt, euch im Fanso-Fußball-Pod über eure Lieblingsmannschaft, die Bundesliga oder alles, was mit Fußball zu tun hat, zu unterhalten, meldet euch einfach. Bei Fanso-Sports auf Twitter oder Instagram oder schreibt mir eine Mail. fansosports@gmail.com. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal dabei wärt. Weil ganz ehrlich, was gibt es Besseres, als einfach zu zweit über Fußball zu reden?
Deswegen, weil uns das so viel Spaß macht, können wir direkt auch einfach in der zweiten Liga bleiben und besprechen den Rest des ersten Spieltages. Was hältst du davon?
Klingt für mich sehr verlockend.
Perfekt. Dann machen wir das doch direkt. Wir haben dieses Mal als Ausnahme ja durch das Eröffnungsspiel 4 Samstagsspiele, zumindest Samstagmittagsspiele und dann halt noch das Abendspiel, das dicke da oben drauf, plus 3 Sonntagsspiele. Jetzt einfach mal so aus dem Programm gedacht, was interessiert dich davon am meisten? Gibt es da irgendwie ein Spiel, wo du sagen würdest, das sticht für mich jetzt heraus, außerhalb natürlich vom Schalke-Spiel, über das wir ja ausschweifend reden durften?
Ja, also samstags bei den Mittagsspielen definitiv die Partie Kaiserslautern-St. Pauli.
Ja,
absolutes Brett, also ne, auch ich glaube, ne, so ein bisschen traditionsreicher und intensiver von den Rängen könnte das Spiel nicht sein. St. Pauli startet am Betze, das wird ein heißer Ritt. Da gehe ich fest von aus.
Ja, die Roten Teufel machen da ja auch immer gut Feuer. Sowohl von der Tribüne als auch auf dem Feld. Von daher würde ich sagen, machen wir da einfach den Start direkt. Vielleicht einfach als Frage mal an dich so ins Allgemeine, weil wir wollen ja jetzt mal so ein bisschen Schritt für Schritt nur durchgehen. Wir werden jetzt natürlich jetzt nicht jedes Spiel so intensiv analysieren können. Was würdest du sagen von den beiden Mannschaften? Die haben ja letztes Jahr durchaus positiv überrascht. Du hattest St. Pauli auch eventuell als möglichen Aufstiegskandidaten angesprochen, weil die eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt haben. Wer würdest du sagen, von Lautern oder Pauli steht am Ende weiter oben da oder hat vielleicht sogar eventuelle Möglichkeiten, wirklich oben anzugreifen?
Boah, ich würde wahrscheinlich eher mit St. Pauli gehen, weil die, wie gesagt, eine herausragende Rückrunde gespielt haben. Wenn die Hinrunde, glaube ich, nicht so verkorkst gewesen wäre, wären die auch echt, sie waren ja hinten raus relativ knapp, nur noch dann hinter dem HSV. Und klar, Lautern als Aufsteiger hat es aber auch top gemacht, also hat den Großen da auch Paroli geboten, gerade in Heimspielen hat da noch so Spiele innerhalb kürzester Zeit gegen Heidenheim irgendwie gedreht. Also ich denke, dass die auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden, werden sich im oberen Mittelfeld irgendwie einsortieren und wie weit dann am Ende des Tages auch St. Pauli vorne liegt oben, wird sich wahrscheinlich auch zeigen, was die da vorne so machen, weil guter Kollege von mir ist St. Pauli-Fan und der beschwert sich gerade so ein bisschen, dass sie als einzigen Stürmer so den richtigen Albers nur haben.
Ja,
und
aus Regensburg geholt.
Genau, ja. Und da wird sich jetzt zeigen, ob das halt reicht, um da oben dran zu bleiben. Ne? Das muss ich echt zeigen.
Guter Punkt, ja, das stimmt natürlich. Ja, vor allen Dingen auch durch den Abgang von Lukas Daschner, ehemaliger Duisburger, muss auch einmal angesprochen werden, wenn wir schon dabei sind. Gehen wir zur nächsten Partie, Osnabrück gegen den KSC. Für mich, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich von der Preview natürlich auch ein bisschen was gehört von der zweiten Liga, die ich letzte Woche dann noch gespielt habe. Jetzt ist natürlich, für mich ist der KSC irgendwie so ein kleiner Geheimfavorit. Ich weiß auch nicht, es ist so eine Mannschaft, ich kann die gut leiden, ich mag die Struktur, ich mag, dass Stindl wieder da ist, ich mag, dass Stindl und Eichner sich gut verstehen. Wer würdest du sagen, also für mich ist es der KSC, aber wen würdest du noch außerhalb von den Top 3 so als Geheimfavorit auf den Aufstieg dann mitnehmen?
Poh, auch schwierig, also ne, wenn ich mir also die nächsten, ich sag mal, Partien anschaue, vielleicht auch echt mal wieder irgendwie, ja, Hannover, weiß ich nicht.
Oh, interessant.
Die haben auch natürlich, ich sag mal, so ein bisschen durchwachsen das Ganze gespielt, aber waren halt auch immer, ich sag mal, ekliger zu bespielen. Also vielleicht sollte man die auch mit reinnehmen, aber ich gebe dir auch recht, dass, ja, ich sag mal, KSC ne, mit der Stindl-Rückholaktion hat da ja auch einen, ist eine sehr, sehr geile Bude gegen Liverpool gemacht.
Ne? Ja, also mega, mega.
Deshalb, ja, die sollte man auch nicht aus den Augen verlieren. Also ich denke, da sind sich mehrere, die sich da irgendwie noch einreihen können in den Topf der Aufstiegskandidaten.
Bleiben wir aber direkt bei Hannover 96. Die spielen nämlich gegen die Doppelaufsteiger aus Elversberg. Von der vierten in die zweite Liga durchmarschiert. Gab es zwar schon ein paar Mal, ist aber immer wieder dennoch was Besonderes. Also das ist was, ich habe die letztes Jahr, oder wir beide vermutlich, haben die letztes Jahr in der dritten Liga auch gut spielen sehen. Das ist, also was die da aus der Mannschaft gemacht haben, Horst Steffen, wahnsinniger Trainer und der Club irgendwie, also klar, wenn man jetzt als Aufsteiger reinschaut, natürlich denkt man sich, okay, die werden wieder unten irgendwo rumkrebsen. Aber meinst du trotzdem, da besteht irgendwie eine Chance, dass die Hannover eventuell ärgern können?
Ja, also ich sag mal so, das ist immer so ein bisschen, wenn du da als ich sag mal, Daueraußenseiter ne, in das Spiel reingehst, bist du da halt einfach so ein bisschen, ja, ich sag mal, ne, ein paar Prozent vielleicht mehr motiviert, ein bisschen heißer. Und Hannover, wie gesagt, ich habe sie zwar gerade genannt, ne, dass man sie nicht, ich sag mal, aus den Augen verlieren sollte, aber die waren in der letzten Saison ab und zu bei dem einen oder anderen Heimspiel so ein bisschen, ich will nicht sagen einschläfernd, aber ne, waren halt einfach so ein bisschen, ja, ich sag mal, langsamer. Und deswegen, wenn Elversberg da vielleicht, ich sag mal, früh in Führung geht oder ähnliches, dann wird Hannover nervös und dann, ja, muss man mal schauen. Vielleicht nimmt Elversberg da direkt zum Auftakt mal 3 Punkte in Hannover mit.
Es wäre auf jeden Fall zum einen überraschend jetzt für den Start, aber auch definitiv eine faire Leistung von denen. Weil, wie gesagt, so wie die letztes Jahr gespielt haben, klar, die haben Nick Woltemade verloren, das ist natürlich ein großer Verlust
für den Aufsteiger. Ich wollte es gerade sagen, ne? Also ja. Ob der zu ersetzen ist, ich bin da nicht so ganz im Bilde, ob sie jemanden, ich sag mal, für einen Sturm geholt haben, weil den habe ich hier beim Spiel in Duisburg auch gesehen, er hat irgendwie zweimal geknipst oder so. Das ist halt schon, war ein Brett da vorne drin, der Mann, ne? Also den muss man auch erstmal ersetzen.
Definitiv, definitiv. Und ich glaube, einen sehr, sehr großen Verlust hat natürlich auch Wien Wiesbaden hinnehmen müssen. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, Benedikt Hollerbach. Es war ja im Endeffekt wirklich nur die Frage, okay, mit welchem Club verspielt das sich als nächstes? So irgendwie, ne, also das mit Köln, das ist ja nichts geworden. Das wissen wir ja bereits aus Erfahrung. Und dann jetzt ist es Union dann im Endeffekt doch geworden. Auch wenn zwischendurch irgendwie fast schon im Raum stand, dass es, ne, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob da charakterlich irgendwie was bei dem Jungen irgendwie kaputt ist oder so. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr spekulieren. Aber um wieder auf die Basis zurückzukommen, Wien verliert dann natürlich einen sehr, sehr wichtigen Mann.
Absolut. Also ich glaube, der hat in den Also ich habe die komplette Drittligasaison von Wien zwar nicht verfolgt, aber die Relegationsspiele gegen Bielefeld hat er, glaube ich, in beiden Spielen getroffen. Und,
beide ausgerastet, ja. Ich habe beide komplett gesehen.
Ja, also. Und hat da, ich sag mal, schon gezeigt, dass er ne, auch Zweitliga zocken kann. Ob es dann bei ihm jetzt ehrlicherweise für Champions League mit Union Berlin reicht, weiß ich persönlich nicht so richtig. War ich auch ehrlicherweise ein bisschen, erstaunt, als ich das heute gelesen habe, aber nur halb so erstaunt, wie als ich gesehen habe, dass Alexander Schwolo zu Union Berlin wechselt.
Da können wir gleich auch noch kurz drüber verlieren, definitiv.
Sehr aber gerne.
Vielleicht machen wir noch kurz den Abschluss in der zweiten Liga, was den Samstag angeht zumindest, mit Fortuna gegen Hertha BSC. Auch ein mega Spiel. Also, wie gesagt, nicht nur vom Namen her, sondern auch einfach mit der Geschichte, die dieses Spiel hat. Ich weiß nicht, wir erinnern uns an die Relegation vor 11 Jahren, ist das mittlerweile her. Das ist auch Wahnsinn, ne, wenn man drüber nachdenkt. Fuck. Sind doch irgendwie schon alt. 2012 in Düsseldorf, ich glaube 2-2 ist das Spiel ausgegangen. Ich glaube, das Ergebnis weiß mittlerweile auch wahrscheinlich nur noch die Hälfte der Leute, die überhaupt da waren, weil einfach dieser Platzsturm und die Fans und das Spiel musste mehrfach unterbrochen werden und Hertha hat ja Protest eingelegt und was weiß ich. Also das war ein Riesenchaos. Aber auch irgendwie jetzt im Nachhinein eine sehr, sehr witzige Erinnerung so. Also ich weiß nicht, also ich hab, das war das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich dieses Spiel gesehen habe. Hertha gegen Düsseldorf war das Erste. Ach shit, da war ja dieses Chaos-Spiel.
Ja, also ehrlicherweise sofort auf dem Schirm nicht, aber wo du jetzt davon auch nochmal erzählst, stimmt so, das ein oder andere Bild mit der ein oder anderen Ausschreitung bzw. Platzsturm kommt mir da dann doch schon in den Sinn. Also das war schon auch ein sehr wilder Ritt.
Das definitiv. Vielleicht noch ein interessanter und auch sehr, sehr witziger, ja, man kann es witzig finden oder auch nicht, aber ein statistischer Punkt, den ich sehr interessant finde natürlich, es ist halt, und das werden wir jetzt wahrscheinlich auch im Laufe der ganzen Saison erleben, diese klassischen Top-Spiele, die dann Samstagabend stattfinden werden, bisher bei den 10 Spieltagen, die jetzt schon terminiert sind, sind die Top 3, also Schalke, Hertha und der HSV bereits in 7 Spielen mit drin, Samstagabends. Wir haben halt für die nächste Woche schon drüber gesprochen, Schalke ja auch Samstagabend dann gegen Kaiserslautern. Das ist natürlich schon auch ein Brett, deswegen, also einfach mal als Tipp, was würdest du sagen, jetzt auf die ganze Saison betrachtet, wir haben 33 Samstagspiele, ne, plus der letzte Spieltag, da spielen ja alle gleichzeitig, aber ansonsten, wir haben keine englische Woche, das heißt, wir haben 33 Samstagabendspiele. In wie vielen davon wird einer dieser 3 Mannschaften dabei sein?
Ich sage einfach mal 25.
Ich glaube, da bist du gar nicht mal so falsch bei liegen. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass wir haben da vorhin schon kurz darüber gesprochen, ne, Fernsehzahlen, also auch Zuschauerzahlen, Digitales und Ähnliches, das spielt ja alles dabei eine Rolle. Natürlich macht es da Sinn, dass man dann die Marktanteile stärken muss.
Ja, absolut. Also dann ne, nimmt man so Vereine, ne, Schalke, Hertha, Hamburg, Fortuna, auch St. Pauli, ne, nimmt man halt lieber, ich sag mal, Vereine, die da auch den einen oder anderen, der dann vielleicht es nicht ins Stadion schafft, lockt man den dann da von Fernseher, ne, als jetzt mit
Ich nenne jetzt nicht wieder, ey. Was
nein. Ich nenne jetzt hier keinen Namen, aber ich sag mal, nicht so zuschauerstarke Vereine dann in die Samstagsspiele holt. Ne, weil
jeder weiß, dass du an Elversberg denkst. Psst. Am Sonntag spielen ja eure Fanfreunde aus Nürnberg dann das erste Spiel der Saison bei Hansa Rostock, was erstmal eine arschweite Anreise ist, muss man auch ehrlich sagen. Aber was erwartest du denn von den Nürnbergern für diese Saison? Weil die sind ja auch, haben ja auch echt gestrauchelt so in den letzten Jahren, ne?
Ja, also der Club hinten raus, letzte Saison habe ich auch immer mit so ein bisschen, natürlich, ne, mal auch immer hingeschaut, wenn man zweite Liga verfolgt hat, ist hinten raus nochmal, ich sag mal, knapp geworden. Man ist der Relegation, ich sag mal, noch so gerade eben von der Schippe gesprungen. Und da wird sich natürlich auch zeigen, was machen sie jetzt, ne? Also haben, ne, gut, Tempelmann, der wäre eh zu Freiburg jetzt zurückgegangen, spielt jetzt bei uns. Aber auch sonst haben die, ja, ich sag mal noch, wahrscheinlich die ein oder andere Baustelle, die sie vielleicht, ich sag mal, angehen müssen. Vielleicht wird ja das Mittelfeld ne, mit Flo Flick von uns noch verstärkt. Muss man schauen, wie sich das dann noch entwickelt. Aber grundsätzlich hoffe ich mal, dass sie sich gefangen haben. Und gut, jetzt dieses Spiel in Rostock, ich glaube, schwerer kann man auch kaum in eine Zweitligasaison dann starten, weil bei der Hansa da in der Kogge, da brennt auch, wie glaube ich, in keinem anderen Stadion, dann da der Baum. Also das wird auch nicht einfach, aber vielleicht kann man da ja direkt mal ein Zeichen setzen, ne, 3 Punkte mitnehmen und dann da, ich sag mal, mit einem positiven Gefühl in die Liga starten.
Braunschweig gegen Kiel, das ist ja so ein kleines Nordduell, wenn man so will. Wobei ich glaube, wenn man auf die Karte guckt, ich meine, Braunschweig ist ja lange nicht so weit oben wie Kiel. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich habe da ein bisschen recherchiert. Die einzige Frage, die ich mir in dem Bereich stellen kann, ist, und das geht wieder so ein kleines bisschen natürlich auch auf die Vereine, da wollen wir ein bisschen sportlich auch dabei agieren. Gibt es eigentlich Löwen, die Störche fressen?
Boah, gute Frage.
Ich kann dir die Antwort geben, wenn du willst.
Gerne.
Das ist nämlich das Beste an der Geschichte. Ich habe da mal ein bisschen nachgeguckt und ich muss euch dann eine Geschichte zu erzählen, die ich einfach großartig fand, als ich die gelesen habe. Eigentlich ist sie ziemlich traurig, aber zumindest wollte ich sie mal erwähnt haben. Es gibt da nämlich einen Zoo in Belgien mit dem Namen Plankendaal, wo sich anscheinend mal ein Storch in das Löwengehege verirrt hat. In Belgien ist das passiert und ja, der, was soll ich sagen, der Storch hat es nicht mehr da rausgeschafft.
Das Storch wurde also offensichtlich dann von dem Löwen, wie sagt man dann, gut, es liegt jetzt im Auge des Betrachters, schön oder auch nicht schön, gerissen und hat es dann offensichtlich nicht geschafft. Deshalb ja, kann man dann vielleicht sagen, dass dieses Spiel damit zumindest von uns
prognostiziert. Es ist entschieden.
Es ist entschieden. Es ist offensichtlich entschieden.
Wenn Braunschweig dieses Spiel nicht gewinnt, dann wittere ich Manipulation. Also das sage ich jetzt einfach mal so ganz klar, wie es ist.
Dann war dieser Artikel aus Belgien offensichtlich Fake News und der Storch ist doch weggeflattert oder hat vielleicht dem Löwen ein Auge ausgestochen. Wir wissen es nicht.
Von den Störchen gehen wir zum Kleeblatt. Ist zwar kein Tier, aber immerhin auch so ein klassisches Logo aus der zweiten Liga, was man halt so kennt. Die spielen nämlich zu Hause gegen den SC Paderborn. Auch so ein Kandidat, der ja irgendwie immer relativ oben weit dabei ist, aber auch eine ganze Menge an Leuten verloren hat. Denn jetzt nicht nur mit Schallenberg an die Schalker, sondern auch anführt mit Dennis Rebeni, der jetzt auf der anderen Seite spielen wird. Meinst du, Paderborn kann da nochmal oben mit angreifen oder ist es irgendwie zu viel jetzt auch gewesen? Zumal ja auch irgendwie die ganze Geschichte um Trainer Kwasniok da auch so ein bisschen im Hintergrund schwirrt.
Ja, was der Mann da auf Mallorca getrieben hat, ich glaube, hat sich ja mittlerweile alles wieder einigermaßen gelegt, aber ich gebe dir da recht, dass die natürlich schon den ein oder anderen wichtigen Spieler verloren haben. Gut, haben natürlich jetzt mit Max Kruse, ich sag mal.
Legende.
Absolut, ne? Also der Typ wird da sicherlich für den einen oder anderen magischen Moment in Paderborn sorgen. Und die waren in den letzten Jahren halt echt immer oben mit dabei, ne? In den Jahren, wo Michel da noch gespielt hat. Die hatten sie letztes Jahr.
Baumgart noch als Coach unter anderem auch.
Genau, ne? Hatten dann auch noch einen Piringer jetzt letzte Saison von uns ausgeliehen, der da auch gut geknipst hat. Also ja, bei denen, ich denke, die darf man auch nicht vergessen. Die muss man auf dem Zettel haben, ne? Wenn da so ein Kruse die jungen Spieler mitreißen kann, können die da auch definitiv oben angreifen.
Man merkt, der Mann schafft es, zu jeder Mannschaft irgendwie den Schalke-Bezug herzustellen, was auch eine Qualität ist, die man nicht so häufig findet, aber er kriegt es irgendwie hin.
Brücken kann man immer bauen hier.
Ich bin sehr gespannt, ob wir es auch in der ersten Liga und bei den letzten Storys des Tages noch so ein bisschen hinkriegen. Bei dem ersten Thema ist der Schwung da auf jeden Fall schon relativ einfach, aber da geht es nicht direkt um die Schalker, sondern quasi um ja, den größten Rivalen, wenn man so will, nämlich um den BVB. Um dann auch mal in die erste Liga zu kommen. Der BVB hat Marcel Sabitzer verpflichtet. Letztes Jahr noch bei Manchester United, ausgeliehen vom FC Bayern, aber original natürlich ein Bayern-Spieler. Einer, den Julian Nagelsmann damals ja aus Leipzig unbedingt mitnehmen wollte zu den Bayern, wenn wir uns erinnern. Das war so der Spieler, wo er gesagt hat, okay, den will ich auf jeden Fall bei mir haben. Auch Leimer wollte haben. Gut, jetzt ist Nagelsmann nicht mehr da und er ist bei den Bayern, aber ne, davon mal ab. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist Marcel Sabitzer okay, ist ein guter Spieler, keine Frage. Also ist auch ein Spieler vom internationalen Format, weil ansonsten hätte sich auch ein Manchester United nicht mit so einem Spieler befasst. Ich glaube, da sind wir uns einig. Nichtsdestotrotz, ich habe das schon angesprochen, die Dortmunder Transferpolitik ist für mich noch nicht wirklich ersichtlich. Ne? Also das sind Benzibaini bisher und hier Metscher, der ja auch seine ganz eigene Geschichte hat, wissen wir ja auch, müssen wir jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen nochmal. Aber Sabitzer ist ein okayer Transfer, aber das ist so dieses klassische, hey, der Spieler war irgendwie bei Bayern nicht gut genug und wir holen ihn jetzt und machen da was Großes draus. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Substanz hat. Wie siehst du das?
Puh, also finde ich auch echt schwierig, da, ich sag mal, jetzt schon was zu sagen. Ich hatte nur vor ein, zwei Tagen eine Statistik gesehen. Da hatte man tatsächlich gegengelegt, dass, ich glaube, Sabitzer wesentlich mehr Tore, meine ich, tatsächlich gemacht hat im Verhältnis jetzt zu Bellingham. Also ist da offensichtlich torgefährlicher, hätte ich per se auch nicht gedacht. Aber es muss aus seiner Leipziger Zeit kommen, weil ehrlicherweise habe ich mich immer gefragt, was der Mann da bei Bayern gemacht hat. Also klar, Nagelsmann wollte ihn unbedingt, aber ich weiß nicht, war er dann verletzt? Viel gespielt hat er meiner Meinung nach nicht. Hat dann diesen Ausflug jetzt zu United gemacht, wo man aber auch sagen muss, United hat irgendwie gefühlt alles geholt, was nicht bei drei auf dem Baum war und hat
ja,
irgendwie
fair, ne, fair. Weghorst.
Ja, Wout Weghorst. Also, ne, also deshalb ist, ich sag mal, kommt ne, irgendwo ne, an vielleicht die ein oder andere Qualität eines Bellingham ran. ersetzt ihn aber, glaube ich, nicht 1:1. Also ich denke, da muss der BVB trotzdem noch schauen, wie man da ja vielleicht noch die ein oder andere Verstärkung aufs Feld bekommt. Ob der da so abliefern kann, ich bin mir nicht sicher.
Nicht sicher sind sich auch die Bayern, mit welchem zweiten Torhüter sie nächstes Jahr in die Saison gehen sollen. Alexander Nübel, jetzt beim VfB Stuttgart, auch wieder der Bogen zum FC Schalke, hatten wir bereits darüber gesprochen. Jan Sommer im Gespräch bei Inter Mailand. Also anscheinend, ich habe vorher noch kurz bei Twitter gelesen, anscheinend hat der FC Bayern Jan Sommer die Möglichkeit gegeben, mit Inter zu sprechen. Von daher bleibt da jetzt die Frage, okay, wer soll da im Endeffekt dann auf der Bank sitzen? Und vor allen Dingen, wer soll am Anfang noch Manuel Neuer ersetzen? Denn der scheint ja nicht zum Anfang fit zu werden.
Nee, habe ich auch mitbekommen. Also er verpasst da auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, fliegt er jetzt mit da, in, wo sie wieder hinreisen, keine Ahnung. Aber fit ist er auf jeden Fall noch nicht. Deshalb wird definitiv nicht er ja zur Saisonstart im Tor stehen. Ich persönlich glaube, dass Sommer ja den Kampf annehmen wird gegen Neuer. Und ich meine, er ist halt nicht ohne Grund von... Ja, ich will jetzt nicht sagen Herzensverein, aber war Gladbachern ja auch schon verbunden. Da war auch jetzt kaum jemand so sauer, dass er da hingegangen ist, sondern er hat halt einfach die Chance mal genutzt, ne, Champions League zu zocken, sich mit den Besten zu messen und dann auch ja am Ende des Tages dann einen Titel für die Bayern nur zu holen. Deshalb, ich glaube, ne, Sommer bleibt da und wird sich ein Duell mit Neuer jetzt liefern um die Nummer 1.
Interessante These. Also es scheint ja schon eine ganze Menge an Gerüchten zu geben. Jetzt Bayern scheint an David Raya interessiert zu sein, spanischer Torwart von Brentford. Die Gerüchte um David De Gea und auch Wojciech Szczesny von Juventus Turin respektive Manchester United, die scheinen ein bisschen übertrieben zu sein. Also bei Twitter konnte man lesen, dass da wohl nichts draus wird. Weißt du was über Raya? Hast du schon mal über den irgendwie was gehört? Kannst du uns was zu dem sagen? Weil ich persönlich, ich habe ein bisschen was so über Premier League mal gesehen, aber ehrlich gesagt bin ich dann nicht detailinformiert.
Nee, muss ich auch ehrlicherweise passen. Also klar gucke ich ab und zu Premier League, schaue mir da die Spiele an, aber den hätte ich jetzt per se nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt. Und ich glaube, wenn der FC Bayern da ne, jemanden holt und den ja dann offensichtlich auch holt, um entweder jetzt für vielleicht noch 1-2 Jahre dann mit Neuer in, ja ich sag mal, ins Gefecht, um die Nummer 1 zu gehen oder dann tendenziell sogar mit einem Jan Sommer, dass es dann da irgendwie so einen Dreikampf gibt, dann wird man oder muss man eigentlich, ich sag mal, ne, so ein richtiges Brett als Torhüter holen. Da würde ich dann eher schon vielleicht echt so ein De Gea sehen. Ne, ich glaube, hier der gute marokkanische Kollege war auch, mir fällt der Name
Bono, jetzt
gerade. Ja, genau. Bono, ja. Er war auch irgendwie im Gespräch drin. Also ich gehe aber davon aus, dass Bayern sich das Geld in diesem Jahr noch spart und sagt, komm, wir starten mit Sommer und Neuer und gucken dann, was sich vielleicht noch, ich sag mal, welchen Torwart sie dann dem FC Schalke vielleicht wieder wegkaufen können, ne?
Eine allgemeine Frage, die ich zumindest nochmal in den Raum werfen wollte, weil ich ja die Tage drüber nachgedacht habe. Jetzt noch mal rein, wenn wir so die Transferphase bis heute beurteilen können. Was würdest du sagen, ist so die Mannschaft, die sich bisher am besten verstärkt hat aus deiner Sicht?
Gibt's ja schon ein paar in Liga 1, aber wo ich mir echt die ganze Zeit immer so gedacht habe, Alter, wo holen die Kohle her? Ist halt echt eine Bayer Leverkusen. Also wenn man sich halt anschaut, ne, sie haben diesen Grimaldo, heißt ja, er glaube ich, ne? Ja, ja. Ich meine, sie haben ihn zwar ablösefrei bekommen, aber der Mann hat, glaube ich, ein geisteskrankes Handgeld im Hintergrund kassiert, weil er, glaube ich, umworben war international von, ja, nicht gerade wenigen Vereinen. Deshalb habe ich mich da auch schon gefragt, okay, krass, hatte den bislang vorher nicht auf dem Schirm. Dann halt Bretttransfer auch, ne, Granit Xhaka von Arsenal geholt, der sicherlich auch jetzt nicht für eine schmale Mark den Platz rauf und runter laufen wird. Dann noch Jonas Hofmann von Gladbach geholt.
Auch lächerlich eigentlich.
Der da wirklich, ich sag mal, ne, zur Vereins-Ikone, Legende hätte aufsteigen können. Gut, Legende vielleicht, ne, aber definitiv Ikone war ja auch, haben ganz viele Fans im Vorfeld gesagt, jo, ne, wäre cool, wenn der Kapitän werden würde. Und dann sagt der Mann da auf einmal so, ja, ich habe hier eine Ausstiegsklausel, ich würde ganz gern zu den Pillendrehern wechseln. Ne? Und dann hat er das dann offensichtlich auch so durchgezogen. Ja, und zum anderen haben sie auch noch diesen Bonifaz, oder wie er heißt?
Bonifaz, ne? Ja. Ja, ich denke, Bonifaz würde ich sagen, mit französischem Hintergrund vielleicht.
Genau, haben sie ja auch noch verpflichtet von San
Gilloise.
Ja, genau. Gegen die haben sie doch...
Französisch sticht durch, ein wenig.
Französisch ist nicht so meine Sprache. Gegen die haben sie ja, glaube ich, auch in der Europa League... und das war Union, ne? Union hat gegen Leverkusen
ergeben. Oder waren nicht sogar beide? Ich glaube, Leverkusen hat danach sogar gegen die gespielt, ne?
Ich glaube, sie wurden dann von beiden ausgeschaltet, ne?
Oder? Aber da machst du einen guten Punkt auf, denn tatsächlich war mein Gedanke auch für eine Mannschaft, die durchaus eine gute Transferpolitik geleistet hat, war Union. Weil die auch eine ganze Menge an Leuten geholt haben, die, ja, vor allem wenn man bedenkt, wo Union herkommt, ne, von ein paar Jahren erst aufgestiegen, jetzt Champions League und dann aber eben auch sagen zu können, wir wollen in der Transferpolitik jetzt auch mal was oben machen. Also wir wollen jetzt auch nicht nur quasi wieder die Spieler aus der zweiten Liga holen, auch wenn sie das mit Mikkel Kaufmann von Karlsruhe getan haben, aber nichtsdestotrotz, ne, Alex Kral, Schalker Verbindung, sind wir wieder dabei.
Da sind wir wieder.
Ne, da, also da haben wir wieder den Punkt einmal aufgemacht. Schwolo, ebenfalls Schalker Verbindung,
ja,
aber noch viel wichtiger, Hertha Verbindung. Die Geschichte ist unbegreiflich für mich, genau wie Lucas Toussaint. Also was heißt unbegreiflich? Ich muss sagen, aus Unioner Sicht ist das großartig, aber wie kann man sich als Hertha-Fan momentan wohlfühlen? Also ohne Witz, die Saison startet und das Erste, was du hörst, ist, ja, die mussten nicht mal umziehen, um zu einem anderen Verein zu wechseln.
Ja, also ich meine ehrlicherweise, ne, bei Schwolo, ich glaube, den wollten die Herthaner jetzt auch selber ja gar nicht mehr haben. Ne?
Ja,
das stimmt. Da haben sie den Vertrag ja auch aufgelöst und da habe ich dann schon so gedacht, okay, wo geht die Tröte jetzt hin? Ne? Weil ehrlicherweise, ne, ohne jetzt da irgendwie abfällig zu reden, aber der hat bei uns schon viel verzapft, wo man sich ehrlicherweise fragen muss, hätte ein Fährmann da von Anfang an im Tor gestanden, wären wir dann auch abgestiegen. So, ne? Ich meine, gut, ist möglich, aber es waren schon viele Situationen dabei, wo man sich bei Schwolo wirklich gedacht hat, Junge, was macht der Mann da? Ne? Also wirklich in jedem Spiel, nur das als kleine Anekdote, bei einem Eckball, der Mann bleibt immer auf der Linie kleben und rennt nie raus. Also ja, da bin ich jedes Mal aus der Haut gefahren und es war für mich einfach unbegreiflich. Deswegen, ja, wünsche ich dem ganz viel Spaß, an der alten Försterei. Bin mal gespannt, ob der Mann dann wirklich da in der Champions League mal irgendwie dienstags, mittwochs abends im Tor steht. Wäre auf jeden Fall, ich glaube, so die steilste Karrierekurve, die man so aktuell, ich sag mal, einschlagen kann, ne? Abstieg. Ja, und dann jetzt einfach mal Champions League, ne? Schön mittwochs und ja, dienstags um 21 Uhr an der alten Försterei im Kasten stehen. Ich bin gespannt.
Über Union Berlin nicht so gefreut hat sich hingegen Nationalmannschaftstrainer Hansi Flick, der ja einiges an Kritik einstecken musste vom Unioner Manager Oliver Runert und der die Tage bei einer Pressekonferenz Folgendes gesagt hat. Zitat: Ich finde es eine große Dreistigkeit zu behaupten, dass die Nationalmannschaft die Spieler nicht nach dem Leistungsprinzip einlädt. Was haben wir davon, wenn Spieler spielen, die nicht die Leistungen bringen können wie ein anderer? Ja, da würde ich gerne mal erstmal zunächst hören, was du dazu denkst oder zu sagen hast.
Ja, bin ich, ich sag mal, ja, voll beim Unioner Manager, ehrlicherweise. Also, ich meine, da braucht man ja nicht drüber groß diskutieren. Also, die Leistungen der Nationalmannschaft in den letzten Spielen, das ist unterirdisch. Also, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, weil da von vorne bis hinten nichts passt und man ist eigentlich so als, ne, wenn du nur den Kader und die Qualität, die der Kader halt hat, ne, du hast da einen Havertz, einen Musiala ne, im Tor, da einen Neuer oder Ter Stegen in der Innenverteidigung, einen Süle, einen Raum, also das ist eigentlich so von den Namen her wirklich kranke, ne, Richtung Weltklasse-Spieler teilweise dazwischen. Und dass man es dann nicht hinbekommt, ohne jetzt, ich sag mal, so Mannschaften wie Kolumbien oder ähnliches kleinreden zu wollen, aber dass man da, ich sag mal, wirklich, ich glaube, 3-1, haben sie 3-1, 3-0? Ich weiß,
2-0, gegen Kolumbien 2-0, glaube
so,
ich,
ja. Ne, also das ist halt wirklich ja schon seit mehreren Wochen, Monaten jenseits von Gut und Böse, was da gespielt wird. Und ich frage mich ehrlicherweise auch, nach welchen Kriterien er da aussucht, weil ne, ich glaube, er hat ja dann zuletzt, ne, hat er nicht einen Hummels dann da gelassen?
Das ist aber auch der beste Punkt an der Aussage überhaupt. Er beschwert sich darüber, dass er sagt, ich würde nicht nach Leistungsprinzip bewerten. Sagt aber im Nachsatz dann auch noch, was haben wir davon, wenn Spieler spielen, die nicht die Leistungen bringen, können wir ein anderer. Das heißt, er beurteilt nicht nach Leistung, sondern nach Potenzial. Er sagt quasi, ja gut, ich gehe davon aus, dass zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal einfach einen Kimmich zum Beispiel, da gehe ich von aus, der kann bessere Leistungen bringen als ein Rani Khedira, weil er das vielleicht lange getan hat, weil er bei einer etwas besseren Mannschaft spielt. Prinzipiell mag er da recht haben. Ne? Wir wollen, also ich mag ihn zwar nicht unbedingt riesig, aber Kimmich ist ein großartiger Fußballer, das ist keine Frage. Aber zu der Tätigkeit eines Nationalmannschaftstrainers gehört es auch dazu, vergangene Leistungen zu beurteilen und zu sehen, fuck, der reißt sich hier den Arsch dafür auf, eventuell mal ein Spiel in dieser Mannschaft zu machen, wo du dann wieder andere Leute hast, die eben bei so einem Testspiel, was jetzt eine Rolle spielt, weil wir haben nicht mehr lange bis zur nächsten Europameisterschaft im eigenen Land, wo manche Leute es sich nicht schaffen, nach einer langen Saison dann auch nochmal eben kurz ein bisschen den Arsch aufzureißen und zu sagen, ja komm, wir sollten das Spiel ja auch ein bisschen ernst nehmen. Das ist das, wo ich mir denke, ja klar, ne, ich verstehe, alle hatten eine lange Saison. Dass die Bayern da irgendwie vielleicht lange im internationalen Wettbewerb war, was soll denn Ilkay Gündogan sagen? Ne, der hat auch lange gespielt, kriegt aber in der Nationalmannschaft aus irgendwelchen Gründen dann nicht die Perspektive, weil der dann ne, von Manchester City war und dann auch die lange Saison und was weiß ich nicht. Aber dass man so Leuten wie Leuten aus kleineren Vereinen, wie jetzt einem Union Berlin, vielleicht einem SC Freiburg, wobei da ist ja eine Connection, wollen wir da auch, bla bla bla. Aber für mich ist es unfassbar, dass man sich darauf beruft zu sagen, ja, Leistungsbereitschaft und dann aber sagt, ja, ich weiß ja, dass einige Leute besser spielen können als andere. Finde ich vollkommen lächerlich und damit mache ich diesen Punkt dann auch für den Moment zu, weil sonst kriege ich hier eine richtige Krawatte. Damit sind wir aber auch im Grunde jetzt schon am Ende angekommen. Also in meinen Augen, das Einzige, was es noch zu besprechen gibt, ist natürlich der großartige Auftakt unserer Damen, also unserer Frauennationalmannschaft, die Marokko, ja am Montag schon, wenn ich mich recht entsinne, mit 6:0 weggefegt hat. War natürlich ein starker Einstieg. Ich meine, durch die Zeit, das war natürlich Vormittag, also ich war im Büro, dementsprechend so super viel davon sehen konnte ich nicht, aber ich habe es immerhin nachgeguckt und ich war schon durchaus beeindruckt. Also für mich war es ein guter Einstieg.
Auf jeden Fall. Also ich habe das Spiel selber zwar auch nicht gesehen, ne, aufgrund der Zeitverschiebung ist es ja auch, also ich glaube, viel unglücklicher könnte die Zeit überhaupt nicht sein, ne, um hier die Geschichte zu verfolgen. Aber ne, die haben ja auch im Vorfeld so das ein oder andere, ich sag mal, Vorbereitungsspiel nicht ganz so mit Bravour absolviert. Deshalb ist, denke ich mal,
ja, unter anderem.
Ja, deshalb ist, glaube ich, so ein, ne, so ein sattes 6-0 zum Auftakt, ne, denke ich mal, nicht verkehrt. Und ja, gibt da schon so eine gewisse Richtung vor. Ich glaube, man hat da schon, ne, Ansprüche mindestens Halbfinale, wenn nicht sogar vielleicht auch ins Endspiel zu kommen, ne? Weil ich denke mal, die Frauen, die dürfen da viel, viel ambitionierter rangehen als die Herren aktuell.
Ja, das ist glaube ich, unzweifelhaft. Also ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Am Sonntag geht es weiter für die Damen-Nationalmannschaft. Im zweiten Gruppenspiel geht es dann gegen Kolumbien. Und ich glaube, das letzte Gruppenspiel, wenn ich mich recht entsinne, ist dann gegen Südkorea. Ich glaube, am darauffolgenden Donnerstag. Und dann beginnt die K.O.-Phase. Und dann wird es dann tatsächlich ernst. Von daher bleibt dann natürlich abzuwarten, was bei dem Turnier tatsächlich zu erreichen ist. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für heute. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge untergekriegt. Du hast eine ziemliche Menge über Schalke loswerden können, was ja so der Traum deiner schlaflosen Nächte ist, einfach mal die ganze Zeit nur über Schalke reden zu können. Ich meine, wir haben auch so eine Menge geschafft, aber nichtsdestotrotz hat mich auf jeden Fall echt gefreut, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass wir das in der Saison nochmal wiederholen können. Also wenn du, ne, wie du Bock hast, wenn du mal Zeit hast nochmal, dann kriegen wir das mit Sicherheit nochmal hin.
Sehr, sehr gerne. Hat mir auch wirklich großen Spaß gemacht, ja, ich sag mal, hier über 40 Minuten über den FC Schalke zu philosophieren, aber auch die anderen Themen. Also ne, Fußball generell ist, glaube ich, ja, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Deswegen ja, lieben wir das hier so und deswegen hört ihr uns auch dann wahrscheinlich gerne zu. Und ja, ich würde mich freuen, auch wenn ich im Laufe der Saison bestimmt nochmal das ein oder andere Mal Teil des Podcasts sein kann.
Definitiv, definitiv. Ich habe es ja auch in der Pause durchaus gesagt, ne, von wegen, es macht immer mehr Spaß, das Ganze dann noch zu zweit zu betrachten, als wenn man einfach nur, ich kann euch einen Monolog halten, ich kann euch noch so viel erzählen. Aber es ist einfach cooler, wenn man da zwei Stimmen hat, die sich auch mal so ein bisschen gegenseitig die Punkte zuwerfen können, ne, gegenseitig auch mal über bestimmte Themen, wo der eine dann dementsprechend mehr Experte ist, wie du jetzt beim FC Schalke oder ich bei den Tiefen des MSV Duisburg. Aber wie gesagt, die dritte Liga, da reichen wir dann doch nicht ganz runter. Aber gut, wie gesagt, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Wir haben den ersten Spieltag vor uns. Ne? Top-Spiel heute Abend, 20.30 Uhr. Ich hoffe, ihr werdet alle einschalten. Ich weiß, Matthias wird es auf jeden Fall tun.
Definitiv
auch. Von daher, wir treffen uns im Zweifel vorm Fernseher. Ich hoffe, ihr hört den Podcast noch davor. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Montag. Macht's gut, bis dahin.
Bis dann, ciao, ciao. Thank you.